Wenn ein Ehepaar erfährt, dass die Frau schwanger ist, dann verkünden sie es glücklich in der Familie oder auch in der Gemeinde, wie wir es neulich in unserer Online-Gebetsstunde erfahren hatten. Und dann heißt es zum Beispiel, wir sind in guter Hoffnung oder wir befinden uns in freudiger Erwartung. Das ist eine schöne Redewendung für die Schwangerschaft. Aber worauf gründet sich denn diese Hoffnung oder diese freudige Erwartung in einem solchen Fall? Nun, normalerweise beruht die Hoffnung und Freude nicht auf dem zu erwarteten Kindergeld, diesem finanziellen Zuschuss des Staates, wenn Eltern sagen, sie befinden sich in guter Hoffnung. Das wäre schon sehr traurig, wenn es nur darum geht und letztendlich würde es sich wohl auch kaum rechnen. Die Hoffnung und Freude richtet sich aber auch nicht primär daran, dass die Kinder die Eltern im Alter pflegen können. Sozusagen eine Hoffnung auf Altersvorsorge. Auch wenn das vielleicht nicht ganz unwichtig ist. Nein, man spricht von Hoffnung. Und man spricht von Freude bei werdenden Eltern, weil hier eine Verbindung entsteht, die eng und bleibend ist. Eine Familie, die wächst und damit Liebe, die wächst. Hier ist es nicht nur eine flüchtige Begegnung, sondern hier kommt ein Mensch zur Welt und hier entsteht eine enge Verbindung. Und man gewinnt einen Menschen lieb und man darf einen Menschen begleiten. Ja, es ist die Freude auch über die Aufgabe, ein Leben zu prägen und zu fördern, die Hoffnung zu einer guten Entwicklung zu verhelfen, einen guten Charakter zu erziehen. Aber vor allem ist es die Freude an dem Leben und die Freude an der Person selbst. Man investiert sich in einen Menschen, in ein Leben. In unserem Predigtext geht es heute um eine Ehrenkrone der Freude. Wir haben ja bereits einige Kronen betrachtet in dieser Serie. Was ist das für eine Krone? Und gesehen, es gibt mehrere Kronen oder Kränze, Siegeskränze, die uns hier im Neuen Testament gezeigt werden. Und heute ist es die Krone der Freude. Der Apostel Paulus erschreibt nämlich an die Gemeinde in der alten griechischen Stadt Thessalonich. Wir können hier aufschlagen in 1. Thessalonicher, Kapitel 2. 1. Thessalonicher, Kapitel 2. Und hier lesen wir die Verse 17 bis 20. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Abvers 17. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr mit großem Verlangen bemüht, euer Angesicht zu sehen. Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal, und der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz? Nicht auch ihr? Vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Zunächst einmal beschreibt Paulus eine Situation, die uns gerade sehr vertraut ist. Ich habe es genannt unter dem ersten Punkt, die schmerzliche Sehnsucht. Paulus und seine Mitarbeiter, sie konnten die Gläubigen in Thessalonich nicht besuchen kommen. Sie waren voneinander unfreiwillig für eine Zeit getrennt worden. Kontaktbeschränkung, soziale Distanz. Nun, wir kennen all diese Dinge, diese Emotionen, diese Hindernisse, die damit einhergehen. Wir erleben es gerade jetzt in dieser Krisenzeit. Plötzlich können wir nicht, wie wir es wünschen und wie wir es gewohnt waren, Gemeinschaft haben mit unseren Lieben, mit Freunden und Familie, mit Bekannten, an denen wir uns sonst so erfreut haben, dass wir uns mit ihnen austauschen können, dass wir sie erleben können, dass wir ja ihr Angesicht sehen können, dass wir gemeinsam mit ihnen Zeit verbringen können. Wir sind für eine Zeit lang getrennt. Als Paulus und seine Mitarbeiter zum ersten Mal in Thessalonich waren, da verkündeten sie die gute Nachricht, dass Jesus Christus der Herr und Retter ist. In ihm zeigt sich der wahre und lebendige Gott, das haben sie gepredigt. Aber auch, dass dieser Jesus gestorben ist für die Sünden der Menschen. Und dass er auferstanden ist und Vergebung und neues Leben schenkt. Diese Predigt hatte eine große Wirkung auf die Menschen gehabt. Sie merkten, das waren keine ausgedachten Geschichten von Menschen, sondern diese gute Botschaft, sie kommt wirklich von Gott. Das ist wirklich eine Wahrheit von Gott. Es ist Wort Gottes. Und da haben sich einige Bewohner der Stadt von ihren alten Götzen und irrigen Vorstellungen abgewandt. Und ihr Leben hat sich verändert. Sie haben sich an den wahren Gott gewendet. Sie glaubten dem lebendigen Gott. Doch es gab in Thessalonich auch viele, die ärgerten sich über diese Botschaft. Und sie sorgten für einen großen Aufstand gegen Paulus, sodass er und seine Begleiter sogar fliehen mussten. Doch auch danach hatte die entstandene Gemeinde weiter unter dem Hass der Leute zu leiden gehabt. Für Paulus war diese Situation, diese erzwungene Trennung sehr schwer zu ertragen. Er hatte die Thessalonicher wirklich lieb gewonnen. Er schreibt in den wärmsten Worten in seinem Brief, dass sie sich um die Gläubigen doch gekümmert haben, wie eine Mutter ihre Kinder versorgt und sie belehrt haben wie ein Vater, der die Kinder erzieht. Aber nun sind sie verwaist, sagt er hier. Verwaist, als wären ihnen ihre Kinder genommen worden. So sehr schmerzt die Trennung. Wahrscheinlich haben die Gegner auch versucht, die Christen zu verunsichern in Thessalonich, indem sie sagten, dass dieser Paulus doch feige abgehauen ist, schon gleich nach den ersten kleinen Schwierigkeiten. Aber er kümmert sich doch gar nicht mehr um die Gläubigen. Er ist weg und damit seien sie doch auch ihm egal. Und seine Worte sind doch nichtig, seine Arbeit ist zu verachten, seine Botschaft hinfällig. Das war doch nur so eine kleine Flamme und schon ist sie verloschen. Schau, er ist doch gar nicht mehr da. Er spricht von so großen Dingen, von enger Beziehung, von Freundschaft, von Liebe, aber hört ihr noch von ihm? Er ist doch gar nicht mehr da. Euer Lehrer ist weg, ihr wart ihm nie wichtig. Jetzt lasst den Unsinn und lebt doch wieder so, wie ihr vorher gelebt habt. Paulus schreibt diesen Brief in großer Sehnsucht, aber auch in echter Angst. Er hat große Sorge. Er sehnt sich danach, die Gläubigen der Gemeinde wiederzusehen, von denen er so gewaltsam fortgerissen wurde. Und das sind nicht nur leere Worte. Er hat wirklich entschieden versucht, mit großem Verlangen und viel Mühe sie zu besuchen. Mehrfach hat er Pläne gemacht, Versuche gestartet, die Route zu den Thessalonichern zu berechnen und in seine Reisen mit einzubeziehen. Er wollte sich aufmachen, zum einen, weil er sie wirklich vermisst hat, aber auch, weil er ernste Sorge hatte, dass sie den Verleumdungen und überredenden Worten der Gegner glauben und so vom Glauben an Jesus abbringen lassen. Er hatte nur so kurze Zeit, sie zu lehren und sie von Jesus zu erzählen und ihnen zu predigen. Und sie haben gerade das Wort mit Glauben und großer Freude aufgenommen und schon kamen die Schwierigkeiten. Und er sorgte sich darum, wird es bleiben? Wird es halten bei diesen Leiden, bei den Schwierigkeiten, bei den Bedrängnissen, die aufkommen? Oder war die Arbeit vergebens? Reichte es nicht aus? Aber hier bestätigt Paulus seine Liebe, seine echte Zuneigung zu den Gläubigen. Wir waren dem Angesicht nach von euch verweist, aber niemals dem Herzen nach. Ja, wir, Wir konnten uns nicht sehen, aber ihr wart niemals aus dem Augen, aus dem Sinn, wie man sagt. Nein, im Gegenteil. Paulus bezeugt hier in diesem Brief, wie er ständig an die Gemeinde in Thessalonich dachte und Tag und Nacht für sie gebetet hat. Ernsthaft suchten sie danach, wie sie nach Thessalonich wiederkommen können, um die Gläubigen dort zu treffen. Aber der größte Widersacher, nämlich der Satan, der Teufel selbst, der hat immer wieder sie daran gehindert. Das schreibt Paulus hier so deutlich. Wir erfahren hier keine näheren Informationen, auf welche Weise das geschah. Vielleicht hat der Satan den Hass der Menschen gebraucht, um Paulus gewaltsam zu hindern. Vielleicht wurde er gefangen genommen oder gehindert, einen Weg zu gehen, weil er ausweichen musste. Oder Satan gebrauchte Krankheiten, wie wir es jetzt gerade erleben, dass plötzlich diese Reise nicht unternommen werden konnte. Vielleicht ließ der Teufel auch an anderen Orten so eine Not entstehen, dass Paulus noch nötiger woanders Brände löschen musste. Oder Satan sorgte für widrige Umstände, dass sie vielleicht das Schiff nicht besteigen konnten oder die Wege versperrt waren. Paulus beschreibt auf jeden Fall diese Hinderung Satans in militärischer Sprache. So wie eine Armee, die eine Brücke sprengt oder eine Straße völlig aufbricht, damit das andere Heer nicht über den Fluss kommt oder einen Weg begehen kann. So hat der Teufel hier die Wege zerstört. So hat er daran gehindert, dass man einen Weg gehen konnte. Ja, der Teufel, er stellt sich uns hier entgegen, sagt Paulus. Er hat etwas dagegen, dass wir zu euch kommen. Wir wollten zu euch kommen. Wir sehnen uns nach euch. Wir haben euch alle Zeit in unserem Herzen, aber wir werden vom Bösen aufgehalten. Das ist eine Realität in dieser Zeit, in dieser Welt. Dass der Teufel wirksam ist. Der Apostel Petrus schreibt einmal, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Aber letztendlich konnte Paulus zumindest einen seiner engsten und vertrautesten Mitarbeiter nach Thessalonich schicken, Timotheus. Und was er von Timotheus hörte aus der Gemeinde in Thessalonich, das ließ sein Herz jubeln. Die Gemeinde steht trotz der Anfeindungen und trotz all der Nöte fest im Glauben. Und sie lieben und helfen einander. Und sie sehnen sich auch danach, Paulus wiederzusehen. Sie ließen sich nicht abbringen durch die Verleumdungen der anderen. Es war eine schmerzliche Sehnsucht in dieser Zeit der Trennung. Aber eines wurde Paulus in dieser Zeit umso deutlicher. Gerade nachdem er von Timotheus gehört hat, von dem Glauben und der Liebe in Thessalonich. Und das ist der zweite Punkt, die freudige Hoffnung. Die freudige Hoffnung. Paulus schreibt hier, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz? Nicht auch ihr? Vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft. Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Das ist schon eine ungewöhnliche Formulierung, nicht wahr? Ist nicht Jesus die Hoffnung der Christen? Und sollten wir uns nicht in Gott freuen und uns nur des Herrn rühmen und seines Kreuzes und das, was Jesus für uns getan hat? Wie kann denn Paulus zu den Christen in Thessalonich sagen, ihr seid unsere Hoffnung und Freude und Ruhmeskranz? Natürlich hat Paulus hier keine andere Hoffnung auf das ewige Leben als allein die Gnade Jesu Christi. Das wiederholt er wieder und wieder in seinen Briefen. Denn einst waren alle Menschen durch die Sünde von Gott verwaist. Der Satan hat nicht nur den Weg zwischen Christen erschwert, sondern unsere Sünde hat uns völlig von dem guten Gott getrennt. Das ist der Ausgangspunkt. Aber in Jesus ist Gott Mensch geworden. Und er hat das gute Leben gelebt, das wir vor Gott schuldig waren. Und er hat sich freiwillig hinrichten lassen, um für unsere Sünden mit seinem Leben zu bezahlen, am Kreuz von Golgatha. Am dritten Tag ist er auferstanden. Und das ist unser Weg zu Gott. Und Satan konnte es nicht hindern. Der Tod konnte Christus nicht halten. Er ist auferstanden und er hat die Macht, Sünden zu vergeben und uns Gemeinschaft und Frieden mit dem lebendigen Gott zu geben. Glaube an Jesus, den Retter. Allein durch ihn haben wir Frieden mit Gott und die Hoffnung und Gewissheit des ewigen Lebens. Und Jesus wird wiederkommen, aus dem Himmel, auf diese Erde, so wie ein ruhmreicher König. Und er wird diejenigen beschenken, die zu ihm gehören, die an ihn glauben, die nicht auf ihre eigene Kraft und nicht auf ihre eigenen Werke vertraut haben, sondern ihre Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Und kein Gericht mehr, keine Höllenstrafe, keine Gottesferne, sondern Freude in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott wird es geben für alle, die an Jesus glauben. Und das hatte Paulus auch den Thessalonichern gelehrt und mit der Kraft Gottes gepredigt, in großer Vollmacht. Das ist die einzige Hoffnung. Christus ist der Herr und der Retter. Wenn er also die Thessalonicher seine Hoffnung und Freude und Ruhmeskranz nennt, dann ist es nicht der Gegenstand als Gegenstand der Rettung, auf die er hofft. Nicht der Gegenstand des Heils, was er hier als Hoffnung und Freude bezeichnet, sondern als Bestätigung der Rettung und des Heils. Das, was er bei den Thessalonichern nun sieht und bezeugt findet, es bestätigt seine Hoffnung und es stärkt seine Freude. Paulus erfährt, dass diese Christen am Glauben festhalten, obwohl es sehr schwere Zeiten sind für sie. Und ihm wird berichtet, dass gerade in dieser Zeit sie eine Liebe untereinander bewahren, die sogar bekannt wird in der ganzen Gegend, in ganz Mazedonien, in der ganzen größeren Gebieten, in anderen Gemeinden. Sie merken, hier ist eine Liebe, die geht weit über Nachbarschaftshilfe und Sympathie hinaus. Diese Christen, sie sind in Liebe verbunden. Eine Liebe, die nicht natürlich ist. Die keinen natürlichen Ursprung hat. Paulus ist sich gewiss, in euch, ihr Lieben, hat Jesus Christus wirklich etwas Neues gewirkt. Dieser Glaube, der in euch begonnen hat, und diese Liebe, die kommen von Gott. Das, was ihr angenommen habt, das hat Gott euch geschenkt. Und darum seid ihr meine Hoffnung und Freude und Ruhmeskranz, weil ich weiß, dass ihr zusammen mit mir in Freude und im Jauchzen und im Rühmen vor Jesus stehen werdet, wenn er wiederkommt in seiner Macht. Inmitten der Anfeindung und Schwierigkeiten und Bedrängnissen, mit denen Satan ihre Pläne durchkreuzte, inmitten der schmerzlichen Sehnsucht und dem Leiden über die Trennung in dieser Zeit, schaut Paulus mit großer Hoffnung auf die Freude, wenn nicht nur er, sondern auch alle Christen gemeinsam vor dem Herrn stehen werden und alles Leid vorbei sein wird. Und sie sich alle herzlich freuen werden und diese Freude wird kein Ende mehr haben. Kein Feind, der betrüben kann. Kein Teufel mehr, der verhindern kann. Keine Sehnsucht mehr, die das Herz betrüben kann. Sondern Paulus wird mit allen Gläubigen zusammen sein. In Ewigkeit. Und er wird sie erkennen, die er hier in dieser Zeit geliebt hat. Und er wird sich mit ihnen freuen. Mit ihnen zusammen sein. Und ungetrübte Freude an Gott und aneinander haben. Und das nicht nur für eine kurze Zeit, so wie diese Trennung war, sondern in alle Ewigkeit. Und daran denkt Paulus, wenn er die Gläubigen seine Hoffnung und seine Freude und seinen Ruhmeskranz nennt. Einmal wird alles, was uns trennt oder noch trennen kann, vorbei sein. Und wir werden diese Welt und alle ihre Plagen überwinden und eine Krone der Freude tragen. Dieses Rühmen ist kein stolzes auf sich selbst schauen, sondern es ist dieses Rühmen der Freude, des Jubels, der Wertschätzung. Das, was mir wirklich wichtig ist, woran ich mich wirklich erfreuen kann. Und so sagt er, wir werden uns alle jubelnd freuen und rühmen können über das Heil, das wir gemeinsam empfangen haben. Wenn wir diese Zeit der Bedrängnisse, diese Zeit der Trennung, diese Zeit in dieser Welt einmal überstanden haben. Und die Freude über diese Kennzeichen des wahren und bleibenden Glaubens der Christen, es bestätigt und fördert so die Freude von Paulus selbst an Gott und sein Heil. Es bestätigt und fördert diese Hoffnung, die ich habe, diese Freude, die ich habe an Christus, die ist nicht nur in mir. Sie bewirkt nicht nur eine Veränderung in meinem Leben, sondern die Gemeinde in Thessalonich, sie erlebt das Gleiche. Gott wirkt in Kraft in diesen Menschen, in übernatürlicher Weise. Nicht nur da, wo sie überall Erfolg haben und wo alles gut geht und dann kann man den Glauben an Jesus irgendwie auch ganz gut mitführen. Nein, gerade da, wo es schwierig wird, gerade da, wo es auch manchmal ein Ringen ist, hier bewährt sich und beweist sich wahrer Glaube. Und dieser Glaube, der nicht einfach nur die Willenskraft des Menschen ist, oder eine gute Tugend, eine gute Moral des Menschen, sondern etwas Übernatürliches, ein Glaube, der von Gott geweckt ist und von Gott erhalten wird und eine Liebe, die von dem Geist Gottes in die Herzen geschüttet wird. Das ist das, was Paulus neu sich freuen lässt, was seine Hoffnung stärkt und seine Freude fördert. Und wer sich wirklich darüber freuen kann, wie Gott rettend und helfend eingreift, der freut sich nicht nur über die eigene Rettung, sondern auch an allen Geretteten. An allen, denen Gott ebenso diese Gnade zuteil werden lässt, an denen ich selbst mitschauen kann und bezeugen kann, oh, hier wirkt Gott und das fördert und stärkt meinen eigenen Glauben. So ähnlich singt es auch David im Psalm 16, diesem wunderbaren Auferstehungspsalm. Hier heißt es zu Beginn, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, ist all mein Wohlgefallen. Merkt ihr diese Verbindung? Das ist kein Widerspruch, sondern eine Bestätigung. Ich freue mich an dem Herrn allein. Ich habe kein Glück außer dir. Und gerade darum freue ich mich an denen, die zu Gott gehören in dieser Zeit, an denen Gott wirkt, an den Heiligen, die auf Erden sind. Paulus nennt die Christen in Thessalonich seine Freude, seine Krone, weil sie für ihn Gottes Wirken bezeugen. Weil er weiß, das, was ich tue, das, wonach ich mich sehne, das, wofür ich mich einsetze, das, worin ich mich investiere, das ist nicht vergebens. Sondern hier wirkt Gott wirklich. Und das ist meine Hoffnung und Freude. Und nicht nur die Thessalonicher. Er sagt ja, nicht auch ihr? Es sind alle Christen, die durch ihr Leben Zeugnis davon geben, dass Gott wirklich neues Leben in ihnen geschaffen hat. In ähnlicher Weise schreibt er es den Christen auch in Philippi, am Ende von Philipper 3. können wir einmal lesen. Philipper 3, ab Vers 18. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sind. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Seht ihr, die Menschen, die Gott nicht kennen, sie sorgen sich nur um ihren Bauch und um schändliche Dinge in dieser Welt. Ihre ganze Gesinnung ist auf diese Zeit gerichtet. Und Paulus weiß, ihr Ende ist das Verderben. Es wird alles verdorben sein. Es wird alles vergehen. Aber die Christen, die zum Himmel gehören und die Christus erwarten, sie werden Freude erleben. Und das Zeugnis des Glaubens und der Liebe in dieser Zeit weckt nun schon die Freude und den Jubel bei Paulus. Gerade in Zeiten der Not wird er darin gestärkt, dass er sehen kann, oh, hier ist eine andere Gesinnung, hier ist eine andere Lebensführung, hier ist eine andere Hoffnung, hier ist ein Glaube, hier ist Liebe, hier ist ein neues Leben, eine neue Schöpfung, hier ist Gott wirksam. Und das ist meine Freude schon jetzt. Es ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Das ist das, worüber ich schon jetzt jubel. Das ist das, was meine Hoffnung stärkt. Über die Ungläubigen muss er weinen. Er sagt es mit Weinen. Und auch über so manche, bei denen er erst Hoffnung hatte, die den Glauben scheinbar angenommen haben. Und doch bei den ersten Schwierigkeiten den Rücken gekehrt haben, alles aufgegeben haben, die Welt wieder lieb gewonnen haben. Aber da, wo Glaube und Liebe selbst in Not und auch in Trennung erhalten bleiben, da rühmt Paulus, ihr seid meine Freude, ihr seid mein Siegeskranz. Denn Paulus freut sich an dem, was Gott wirkt. Und an dem, was bleibt. Ich las in den Nachrichten, wie so manche nun versuchen, die richtigen Aktien auf dem Börsenmarkt zu suchen und zu finden, die nach der Krise schnell wieder an Wert gewinnen und sie so einen Nutzen daraus ziehen können und sich Reichtümer anhäufen. Sie wollen schauen, wo es sich lohnt, ihr Geld hinein zu investieren, um einen großen Gewinn daraus zu haben. Nun, Paulus sieht auf diese Welt und er weiß, ich setze meine Hoffnung nicht auf Geld und nicht auf Geschäfte und nicht auf das Zeitliche, sondern ich weiß, da wo Christen zusammenkommen, da wo Gemeinde ist, da wo der Glaube gefördert und bewahrt wird, da ist bleibender Gewinn. Da ist wahre Freude, die wird aufstreben, bis der Herr wiederkommt. Und so kann er sagen, ihr seid jetzt schon meine Freude. Denn ihr habt Glauben bewahrt. Ihr habt Liebe bezeugt. Ihr seid meine Freude. Denn das wird halten. Und das wird zu ewiger Freude führen. Und da ist es sinnvoll und nützlich. Hier ist eine bleibende Freude. Und das zu fördern und sich daran zu erfreuen, was Gott in dieser Zeit wirkt. Das bleibt kostbar. Das bleibt wertvoll. Das vergeht nicht. Christen sind in freudiger Erwartung und in guter Hoffnung. Und da, wo Gemeinde ist, da ist eine Freude und ein Gewinn, für die es sich lohnt, Zeit und Kraft und Gaben zu investieren. Denn alle, die an Jesus glauben, werden einst in seiner Gegenwart stehen. Und wir werden Gott erkennen und uns an ihm und aneinander ewig freuen. Im Psalm 68 heißt es: Aber freuen werden sich die Gerechten, sie werden jauchzen vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Das macht Gott. Da, wo er seine Erlösten zu sich bringt. Wenn er wiederkommen wird, um alle, die an ihn geglaubt haben, zu sich zu holen. Und da ist die Krone der Freude. Sie werden vor dem Angesicht Gottes jubeln in Freude. Und die, die Gott nicht kennen, sie werden bestraft werden in ewiger Qual. Und all das, woran sie sich erfreut haben in diesem Leben, wird vergangen sein. Aber diejenigen, die ihre Freude auf Christus gesetzt haben und die gesehen haben in den Gläubigen, Paulus schreibt den Kolossern, Christus in euch ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Da, wo die Freude an den Gläubigen, an der Wirksamkeit Christi in den Gläubigen ist, oh, da wird eine Freude wachsen, bis Christus wiederkommt und uns alle, die wir glauben, eine Krone der Freude aufsetzt, die nicht vergeht, die nicht zeitlich ist. Nun lasst uns drei Anwendungen darauf finden. Zum einen, prüfe deine Freude. Jesus sagte einmal, da wo dein Herz ist, da ist auch dein Gott. Das heißt, das, woran du dich am meisten freust, wonach du dich am meisten sehnst, das, was deinem Herzen am nächsten ist, das ist das, worauf du vertraust. Das, was dir am wichtigsten ist. Und da findest du deinen Gott oder eben deinen Götzen, deinen Gottersatz. Kennst du eine Freude, die über deinen Tod hinausgeht, die über dieses Leben hinausgeht, die über das Zeitliche hinausgeht? Hast du so eine Freude? Oder ist all das, worum du dich kümmerst, alles das, was du als Freude ansiehst, ein gutes Leben, ein satter Bauch, eine steile Karriere, ein gutes Ansehen der Menschen und eine gewisse Leichtigkeit, mit der du deine Zeit meistern kannst. Und Hauptsache, nicht darüber nachzudenken, was danach kommt. Ist das deine Freude? Ist all das, worüber du nachdenkst, wie du dir den Wohlstand wieder aufbauen kannst nach der Corona-Krise? Wie du ein gutes Leben fortführen kannst, wenn alles wieder zur Normalität zurückkehrt? Oder kennst du und hast du eine Freude, die über diese Zeit, über diese Welt, über dieses Leben, über deinen Tod hinausgeht? Nun, ein Christ erfährt durchaus Schmerzen und Trauer. Es ist einem Christen sogar versprochen in dieser Welt. Christen erleben Widerstand von anderen Menschen, wie Paulus es erlebt hat in Thessalonich, und vom Teufel selbst und am meisten von unseren eigenen sündigen Neigungen, die noch in uns stecken und so schnell unsere Freude rauben können, unsere Herzen betrüben können, unsere Sinne betören können und blenden können. Aber da, wo du Jesus als Retter kennengelernt hast, der dir deine Sünden vergibt, der dich mit Gott versöhnt, da kannst du dich einer Freude rühmen, die bleibender und wertvoller und siegreicher ist als alle Hindernisse und Nöte dieser Welt. Eine Freude selbst im Leiden, eine Hoffnung selbst in der Not, die triumphiert. Aber prüfe dein Herz. Prüfe, wo ist deine höchste Freude? Ist sie dein Bauch, dein Wohlstand, dein Ansehen der Menschen? Oder ist deine Freude in Gott, in dem, was er verheißen hat und in dem, was er tut, sowohl in deinem Leben als auch in dem Leben von anderen? Prüfe deine Freude. Und wenn du sagst, ich finde Jesus ja irgendwie gut, aber da ist keine wirkliche Emotion, da ist nichts, was ich fühle, da ist nichts, was mich begeistert, da ist nichts, was wirklich mein Leben prägt. Ich glaube, dass er gelebt hat, ich glaube, dass sein Wort gut ist, aber ich erfahre nicht, dass es etwas ändert in meinem Leben. Bete zu ihm. Bete zu ihm. So wie Paulus für die Thessalonicher gebetet hat, Nacht und Tag. Dass er dir Glauben schenkt, verbunden mit einer Freude an ihm. Dass du seine Herrlichkeit und seine Schönheit und seine Wirksamkeit und seine Gnade erfahren kannst, die dein Herz füllen kann, selbst in Zeiten der Not, des Mangels, der Traurigkeit und dir eine Hoffnung schenkt auf diese Jubelfreude, die er in seinem Wort verheißt. Und außerdem, wachse in der Freude an den Gläubigen. Wenn du Jesus als Retter kennst und bekennst, dann wachse auch in der Freude an den Gläubigen, an den Christen und in der Gemeinde. In dieser Zeit erleben wir viel Individualismus. Glaube ist Privatsache, heißt es. Und jeder will seine Freude im Glauben auf seine eigene Weise erleben und stellt sich vielleicht den Glauben so vor, wie es ihm selbst passt. Und dazu kommt, ja, unter Christen und in der Gemeinde ist längst nicht alles einfach. Aber da, wo Gott echten Glauben wirkt, da weckt er auch wahre Liebe zu Gott und zu dem Nächsten. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, dass der, der Gott liebt, auch den liebt, in dem Gott wirksam ist, der von Gott neues Leben geschenkt hat, der aus Gott geboren ist. Und es passiert leicht, dass auch uns in der Gemeinde Gedanken aufkommen wie konnte der denn so etwas sagen? Wieso hat er denn so einen Blödsinn gemacht? Was hat er sich eigentlich dabei gedacht, mir nicht die Hand zu geben? Noch nie wurde ich bei ihm zum Mittag eingeladen. Wie konnte er mich denn so schief angucken? Was mag er über mich denken? Was hat er vielleicht über mich gesagt? Und wisst ihr, der Satan ist nicht nur tätig, Christen vom Angesicht zu trennen, sondern er ist noch viel beschäftigter, Christen vom Herzen her zu trennen. Verleumdung, Lästerei, böse Gedanken, abschätzige Worte, gesäter Zweifel, Streitigkeiten, Neid, üble Verdächtigungen, übertriebene Kritik. Das alles findet sich in Gemeinden. Und schon seit dem ersten Jahrhundert, und darum mussten die Apostel so häufig über diese Themen schreiben. Das ist eine Realität, auch in Gemeinden. Aber seither rufen die Apostel in der Bibel dazu auf, wachst in der Liebe. Und seht nicht nur auf die Fehler der anderen und erst recht macht nicht mehr aus den Schwächen, als da ist, sondern übt einander in der Freude und Herzlichkeit, in der Sanftmut und Milde, in der Freundlichkeit und gegenseitigen Wertschätzung zu wachsen. Und auf das zu schauen, was der Herr Gutes wirkt in dem anderen. Wie er in Gnade etwas stärkt und wachsen lässt. Und nicht nur auf das, was noch mangelt. Wisst ihr, einst werden alle Gläubigen vor Jesus stehen in jubelnder Freude. Und wir werden alle fleckenlos und makellos sein. Aber ich glaube, je mehr wir uns an der wirksamen Gnade Gottes in den Gläubigen in dieser Zeit erfreuen können und freuen konnten, trotz all der Schwächen und trotz all dem, was noch mangelte, desto mehr werden wir uns an jenem Tag freuen und mit ihnen freuen können. Aber derjenige, der sein Leben lang nur auf das Schlechte sah, nur auf das, was noch mangelte, nur das, was nicht passte. Nun, ich glaube auch, wenn er Christ ist, wird er sich freuen an jenem Tag. Aber vielleicht beschämt freuen, dass seine dunklen Verdächtigungen nicht länger sein Herz trüben, dass nicht all das wichtig ist und wahr war, was seine Gedanken und seine Worte und sein Handeln so sehr beschäftigt hat. Aber derjenige, der sich wirklich freuen konnte an der Gnade, an der wirksamen Gnade in anderen, wie Paulus, als er von Timotheus hörte, oh, in Thessalonich war noch lange nicht alles gut. Aber er freute sich mit großer Sehnsucht über den Glauben, der bewahrt wurde, über die Liebe, die wuchs. Und er schaut auf den Tag, an dem er mit den Thessalonichern vor dem Angesicht Jesu stehen wird. Und er weiß, die Freude wird voll sein. In dieser Corona-Krise sehnen wir uns nach Gemeinschaft. Wir sind verwaist voneinander. Dem Angesicht nach, nicht dem Herzen nach. Davon bin ich überzeugt. Aber lass es eine Zeit sein, die Freude und Vorfreude, die Sehnsucht und Liebe noch weiter stärkt. Und lasst uns erkennen, was für ein großes Privileg und Freude in dieser Zeit es ist, dass wir als Gemeinde zusammenstehen können. Und vielleicht über so manches, was uns geärgert hat, hinwegsehen können. Weil jetzt die Sehnsucht und die Liebe und ja, dieser Wunsch, wieder einander zu sehen und Gemeinschaft zu haben und gemeinsam Gott zu loben, so groß geworden ist, dass man merkt, was hatten wir eigentlich für ein wunderbares Vorrecht. Im Psalm 122 heißt es, ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Haus des Herrn. Unsere Füße standen dann in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich geschlossene Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme Jahs, ein Mahnzeichen für Israel, um den Namen des Herrn zu preisen. Oh, darauf wollen wir achten. Und darauf wollen wir unsere Sehnsucht wieder wecken. Dass wir zueinander in großer Freude sagen können, lasst uns hinaufziehen zum Haus des Herrn. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Haus des Herrn. Wachse in der Freude an den Gläubigen. In dieser Hoffnung und Freude und diesem Siegeskranz. Und zuletzt, fördere die Freude der Gläubigen. Paulus wurde selbst durch den Glauben und die Treue und die Liebe der Thessalonicher erfreut und ermutigt. Er wurde gestärkt und er wurde selbst voller guter Hoffnung. Er wusste, trotz all der Widrigkeiten, trotz der Hindernisse Satans, trotz der Bosheit der Menschen, das, was er von den Thessalonichern gehört hat, das hat sein Herz erfüllt mit Freude und Hoffnung. Und dafür hat Jesus uns zur Gemeinschaft untereinander gerufen, zum Leben als Gemeinde, der Gemeinschaft der Gläubigen. Und wenn ihr einmal weiterlest in unserem Text, wie Paulus fortfährt, gleich nach unserem Predigtabschnitt in 1. Thessalonicher 3, dann lernen wir, dass Paulus diese Christen in Thessalonich unbedingt besuchen wollte und so eine Sehnsucht nach ihnen hatte, weil er nicht nur durch sie erfreut werden wollte, nicht nur sehen wollte, ist das, was ich getan habe, vergeblich gewesen oder entsteht da bleibende Frucht, sondern er wollte auch ihnen zur Freude dienen. Er wollte da sein, um sie in Nöten und Schwierigkeiten zu trösten, um sie in den Versuchungen und Bedrängnissen zu stärken und zu ermutigen. Er wollte mit ihnen Gott danken und für sie beten. Er wollte sie weiter belehren, wo noch etwas ausstand, wo sie noch unsicher waren oder ungefestigt im Glauben. Er wollte ihnen dienen zur Freude. Lebendiger Glaube schenkt Freude und fördert Freude der anderen. Und Gemeinde ist ein Ort, wo ich meinen Glauben und meine Liebe aktiv leben kann und leben soll und darin wachsen kann. Und da, wo mein Glaube und meine Liebe gelebt wird, da dient es zur eigenen Freude und der anderen. Das ist so kostbar an Gemeinde. Wir können einander ermutigen, einander fördern, einander Hoffnung und Freude sein, als eine Bestätigung: Oh, Gott wirkt in meinem Bruder. Oh, Gott ist gnädig in meiner Schwester. Das ermutigt mich und weist mich darauf hin, er ist es auch in mir. Ja, eine Freude bis auf den Tag Christi hin, wo wir vor seinem Angesicht stehen werden, mit der Krone der Freude, vor dem, der unsere größte Freude, unser höchstes Glück ist, Jesus Christus, unser Herr. Lasst uns die Freude fördern in der Gemeinde, zur Ehre Gottes. Amen.